Liebe Devotees und liebe sich in Skepsis Hüllende, heute haben wir ein total interessantes Thema, was zumindest mich selber in meinem eigenen spirituellen Leben sehr bewegt hat und doch immer nicht aufhört, mich täglich aufs Neue zu faszinieren, nämlich das Thema der Inspiration. Ich bin mir sicher, dass ich alle auf unterschiedliche Art und Weise mit diesem Thema schon beschäftigt haben, und sei es nur, indem sie sich gewünscht haben, mal eine richtige Inspiration zu erhalten, die ihnen den Weg zeigen kann aus ihrem gegenwärtigen, aus ihrer gegenwärtigen Situation und sogar Lösungen anbieten kann für Probleme, die man ohne die Inspiration nicht lösen kann. Inspiration taucht aber auch in einem künstlerischen Rahmen auf, nicht so sehr nur unter uns alltäglichen Menschen, sondern ist für Künstler etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte euch gerne von Wolfgang Amadeus Mozart ein Zitat vorlesen, der über eine bestimmte Inspiration schreibt oder spricht. Hierbei ist wichtig zu bemerken, dass, wie soll ich mich ausdrücken, er viel von seinem musikalischen Schaffen eben auf Inspiration zurückführte. Ich möchte dann in der weiteren Folge gerne sprechen über die moderne Wissenschaft und ihre Beschäftigung mit dem Thema Inspiration. Dann werde ich darüber sprechen, was eigentlich welches Weltbild am ehesten geeignet ist, Inspiration zu erklären. Und schließlich werde ich mich damit befassen, wie jeder von uns inspiriert werden kann. Denn das ist ja letztendlich, worum es einem Menschen geht, der zu einem spirituellen Abend kommt. Er möchte sehen, was kann ich von dem Gesagten bzw. dem Erlebten mit in mein eigenes Leben nehmen? Was kann mir davon helfen, mein Leben besser zu führen, als ich es jetzt tue? So, hier jetzt ein Beispiel für Inspiration aus dem musikalischen Schaffen eines Künstlers. Wenn ich mich gut fühle und in guter Stimmung bin, oder wenn ich auf einer Droschke fahre, lebte also vor unserer Zeit, oder spazieren gehe, bevölkern plötzlich Gedanken meinen Geist so leicht, wie man sich es nur wünschen kann. Woher und wie diese Gedanken kommen, ich habe keine Ahnung und ich habe auch nichts mit ihnen zu tun. Wenn ich einmal ein Thema habe, kommt eine zweite Melodie, verbindet sich mit der ersten, entsprechend der Notwendigkeit, die die Komposition als Ganze hat. Dann leuchtet meine Seele mit dem Feuer der Inspiration. Nichts kann mich mehr ablenken. Die Arbeit wächst, ich erweitere sie. Mehr und mehr Einfälle kommen mir, bis schließlich die ganze Komposition in meinem Kopf zu Ende ist. Es kommt mir nicht nacheinander, diese Inspiration, mit verschiedenen Teilen, die sich aneinander fügen. Nein, das gesamte Werk wird mir gegeben und meine Imagination lässt es mich hören. So, hier sprechen wir von einem begnadeten Künstler, der auf einem Morgenspaziergang plötzlich eine Inspiration hat, wie er eine bestimmte Fuge, was hat Mozart gespielt, Sinfonie spielte. Vornehmlich Klavier. Aber was, wie nennt sich seine Operetten zum Beispiel? Opern. Die kam ihm als Ganze plötzlich in einer Inspiration. Er sagt, er hat nichts damit zu tun, weil er nicht sich diese Themen erarbeitet hat, wie es auch beim Komponieren vorkommt. Ein anderes Beispiel für eine plötzliche Inspiration, in der ein etwas, was man bisher noch nicht gewusst hat, plötzlich in seiner Gesamtheit da ist, gibt erstaunlicherweise ein Mathematiker, der bedeutende Mathematiker Karl Gauss. Kein Name. Oh, hier ist eine Mathematikstudentin, die ihn nicht kennt, dann ist er vielleicht doch nicht so bekannt, wie ich dachte. So. Er beschreibt also, wie er, nachdem er für mehrere Tage an einer Lösung gearbeitet hat, dem kam, wie ich von dem kam, was ich vorher wusste, zu dem, was die Lösung dann möglich machte. Es scheint also zwei wichtige Dinge hier zu geben. Zunächst einmal, die Quelle der Inspiration scheint außerhalb von dem Inspirierten zu liegen. Es scheint einem gegeben zu sein von außen. Und das Zweite, was wichtig ist, eine Inspiration gibt uns Informationen über ein bestimmtes Thema, die wir vorher nicht hatten und die wir nicht durch eine bewusste Bemühung errungen haben. Diese beiden Charakteristiken sind sehr wichtig für eine Inspiration. Es gibt eine Inspirationsquelle außerhalb von uns, die uns die Inspiration vermittelt oder von der sie herkommt. Und zweitens, es geht hier um Information, die wir vorher nicht gehabt haben. Wenn wir also von einer Inspiration sprechen, ich möchte das gerne so definieren, es ist nicht einfach nur ein gutes Gefühl oder eine Hochstimmung oder sagen wir, einfach eine Ahnung oder eine Idee, eine fixe Idee oder eine unfixe Idee, je nachdem. Nein, mit der Inspiration meinen wir so etwas wie eine Eingebung, was eben diese beiden Merkmale, die genannten Merkmale hat. Die vedische Natur oder vedische Philosophie oder meine spirituelle Tradition ist eine Tradition, die inspiriert ist, von Heiligen, von spirituellen Erfahrungen und nicht zuletzt inspiriert ist von Gott selber. Eine jede Religion hat diese Inspirationsquelle. Und sie stellt sich die Frage, diese vedische Tradition, was hat es mit der Inspiration auf sich, die doch so wichtig ist für jeden Einzelnen von uns. Ohne Inspiration zu haben, ist das materielle Leben nur wie das Kauen von bereits Gekauten. Eine zwangshaft gewordene Routine. So wird oft ein uninspiriertes Leben erfahren von Menschen, die keine Inspiration haben. Wenn jetzt jedoch wie ein Lichtblitz, ich benutze die Formulierung des Mathematikers von Karl Gauss, eine Inspiration in uns hineinkommt, dann haben wir Möglichkeiten, über Grenzen hinweg zu gehen, die praktisch die Gefängnismauern unseres Lebens dargestellt haben. So, diese Inspirationsquelle, so sagen die Vedas, und da möchte ich mit euch einen schönen schönen Gedankengang machen, kommt von Paramatma, der Überseele, oder besser, diese Überseele ist die Inspirationsquelle. Wer oder was ist die Überseele? Ich glaube, jeder und jede hier von unseren Gästen hat ein gewisses Verständnis von der Seele. Ihr mögt vielleicht noch nicht selbstverwirklichte Seelen sein und deswegen noch nicht ein ganz klares Bild haben von der spirituellen Seele und eurer spirituellen Identität. Aber ich glaube, theoretisch weiß jeder, dass nicht einfach nur ein biochemischer Roboter ist, der mit einem Selbstsuchtprogramm ausgestattet ist, sondern eben eine Seele in diesem physischen Körper, welche diesen Körper benutzt wie ein Fahrer, ein Fahrzeug. So neben dieser Seele, die im Herzen eines jeden von uns ist, neben uns selber, gibt es die Überseele, die eine Repräsentation Gottes ist. Ein Beispiel soll euch helfen, dass die Überseele zu verstehen. Stellt euch bitte verschiedene Töpfe vor, aus Wasser, in denen jeweils die Sonne reflektiert wird. Es ist die gleiche Sonne, die sich immer wieder reflektiert. Es ist keine andere Sonne, Pot A oder Top B. So ist auch in jedem Herzen Krishna oder Gott in Form der Überseele gegenwärtig. Es ist der gleiche Krishna, der aber aufgeteilt in viele zu sein scheint. Diese Überseele ist nicht nur im Herzen eines jeden gegenwärtig, sondern auch innerhalb der materiellen Natur. In der Gita heißt es Maya Dyakshena Prakriti Suyate Characharam. Diese materielle Natur bewegt sich unter meiner Aufsicht. Gott befindet sich in jedem Atom und dazwischen und sorgt dafür, dass in der materiellen Natur eine gewisse Kontinuität von Abläufen stattfinden kann, dass eine sogenannte innewohnende Ordnung da ist, die die Welt und den Kosmos zusammenhält. Der rote Faden sozusagen, auf dem die Manifestation oder die Atome beruhen. Diese Gegenwart Gottes ist also in allem gegenwärtig. Eine selbstverständliche Seele ist in der Lage, ihn überall zu verstehen oder zu sehen, von ihm zu sehen. Man sieht also, wie diese materielle Welt, die wir gerade mit unserem Sinn als materielle Objekte sehen, von der unendlichen Allmacht des Höchsten durchflutet und durchströmt ist. Nun, man nennt die Überseele in dieser Funktion Jagat Tattva, die Wahrheit im Universum, der Hintergrund aller Manifestation. Kommt dann jedoch in einer besonderen Form auch in unser Herzen hinein und ist für die Inspiration, für das Wissen und sogar das Vergessen verantwortlich. In der Bhagavad Gita wird über diesen Aspekt Gottes interessanterweise Folgendes gesagt. Sarvasya charaham vridi sannivishtu. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Kennt ihr das? Wenn ihr jemanden, den ihr lange nicht gesehen habt, die Tür hineinkommen sieht und dann überlegt ihr euch, heißt es noch? Nicht sagen, nicht sagen. Man denkt nach und plötzlich, da kommt es. Ach, Kirsten! Wie geht's denn jetzt? So in dem Stil, nicht? Es sitzt auf der Zunge, aber es ist nicht da. Nur ein kleiner Anstoß und plötzlich ist es da. Das ist die Überseele, von der die Inspiration oder das Wissen oder Erinnern in diesem Fall kommt. So, was ist die Beziehung zwischen der Seele und der Überseele? Die Katha Upanishad sagt Folgendes. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Unter allen Ewigen gibt es einen höchsten Ewigen. Unter all denen, die Bewusstsein haben, gibt es ein höchstes Bewusstsein. Dieser ewige oder höchste ewige unter allen Ewigen ist der Krishna oder die Überseele, die im Herzen eines jeden weilt. Und dieses höchste Bewusstsein unter allen, die mit Bewusstsein ausgestattet ist, ist auch die Überseele. Nun, seit unvordenklicher Zeit ist diese Überseele damit beschäftigt, die individuellen Seelen in der materiellen Welt zu begleiten und ihnen ihre Wünsche zu erfüllen. Es liegt eine fast magische Kraft in Wünschen, die erfüllt werden. Ich habe einmal eine Zeit lang in meinem Leben etwas getan, zu dem ich manche von euch jetzt anstiften möchte. Ich habe mir sehr genau meine Wünsche aufgezeichnet und jeden Tag diese Wünsche studiert und bald gemerkt, dass ich fast alles in meinem Leben erlangt habe. Ein mittleres Maß an Ruhm, Bekanntheit, ein zufriedenstellendes Maß an Abenteuer, gemischt mit Schock, das war mir damals wichtig, dann auch ein gewisses Maß an Nachdenklichkeit und schließlich auch ein spirituelles Leben. Es liegt eine fast magische Kraft in dieser einfachen Übung, sich über seine Wünsche bewusst zu werden und diese zu spezifizieren oder konkret festzuhalten oder aufs Papier zu bringen. Das hilft dabei. Das liegt daran, dass die Überseele, wenn die Wünsche klar formuliert sind, diese Wünsche seit unvordenklicher Zeit, so hören wir, erfüllt. Sie ist also die Verbindung zwischen der Seele und der materiellen Welt, die sich dann so arrangiert durch die Kraft der Überseele, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen können. Das heißt jedoch nicht, dass die Überseele alle Wünsche erfüllen will. Studieren wir einmal folgenden Wunsch. Ich möchte in eine Schwimmhalle gehen und einen dreifachen Salto von einem 3-Meter-Brett machen, um dann galant im Wasser zu landen. Mit dem Kopf voran und nicht den Bauch. So, dieser Wunsch entsteht, er geht aus der Phase des Denkens in die Phase des Fühlens. Wir wollen das wirklich und wir denken, das ist eine angenehme Sache. Kommt plötzlich als Entschluss in unserer Psyche an und wir setzen uns in Bewegung, packen die Badehose ein und den Badeanzug und lösen eine Karte ein und stehen dann auf dem Sprungbrett. Nun, unser Wunsch ist, dreimal uns im Kreise zu drehen, aus irgendeinem Grunde. Wir nehmen einen entsprechenden Anlauf springen in einem bestimmten Winkel ab. Muss ich mich denn unbedingt, wenn der Wunsch stark genug ist, jetzt auch dreimal im Kreise bewegen und rotierend in der Luft propellieren? Nicht unbedingt. Wenn es nicht mein Karma ist, ich erkläre gleich, was das ist, kann es sein, dass ich nur eine Umdrehung schaffe. Oder es können ganz unangenehme Dinge geschehen, die ich eurer Fantasie überlassen möchte. Einfach nur Wünsche zu haben, die man klar konkretisiert, ich glaube, das hat jeder von uns erfahren, bedeutet noch nicht notwendigerweise, dass diese Wünsche auch eintreten werden. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch schon einige sehr starke Enttäuschungen erlebt haben, was ihre ganz konkreten und spezifischen Wünsche betreffen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Enttäuschungen dieser Art vielleicht sogar den Grund gebildet haben im Leben von manchen, sich genau Gedanken zu machen, was eigentlich diese Welt kontrolliert. Sind es nur meine Wünsche? Bin ich frei, zu tun und zu lassen, was ich will, oder gibt es noch andere Faktoren? Angst zum Beispiel ja, einer hat Angst und springt dann ab, und die Schwimmhalle wird von einem Anschrei durch erfüllt. Die Angst in den beiden Jahren. Es gibt also Umstände, können wir sagen, die uns daran hindern, frei und frisch unseren Wünschen nachzugehen. Es gibt jedoch noch etwas anderes, und das gehört unbedingt in diese Diskussion über Inspiration hinein, nämlich unser Karma. Und mit Karma ist etwas gemeint, was man in der abendländischen Philosophie als Determinismus, also Vorherbestimmung, bezeichnet. Mein physischer Körper zum Beispiel, den ich habe, ist ein deutliches Symptom meines Karma. Ich mag zum Beispiel gerne springen wollen, aber O-Beine haben. Und wenn immer ich dann raufspringe, dann sackt das Ganze erbärmlich zusammen, meine physische Apparatur. Und es tut mich dann in äußerst ungiftlicher Art und Weise ins Wasser befördern. Versagen die Knie oder mein Karma macht es sein, dass ich einen sehr kurzen Oberkörper habe, während ich ausgesprochen lange Beine habe, und das gibt Schwierigkeiten in der Balance in der Luft, die nötig ist. Also Karma ist etwas, was manifestiert ist in Form meines Körpers, der mich in einer bestimmten Weise begrenzt und bestimmt. Karma ist jedoch auch in einer Art und Weise vorhanden, die noch nicht manifestiert ist. Ich möchte euch ein Beispiel hierfür geben aus dem Nürburgring. Heißt der so? Nürburgring. Vor 10 Jahren ergab sich eine Testfahrt da. Der Fahrer fuhr zu schnell in die Kurve, hatte noch einen Beifahrer, und wurde aus der Kurve getragen. Nun, es war kein offizielles Rennen, und so waren die Tribünen alle leer, menschenleer und einsam. Nur an der Stelle, wo der aus der Kurve kam, saß eine sportbegeisterte Familie. Der Wagen fuhr mit einer Präzision, über die man sich noch heute wunderte, auf die Familie zu und erschlug alle. Man wurde dann weiter über die Tribüne getragen, und oben angekommen fiel er dann noch, das war auf einer Anhöhe, 20 Meter herunter. Der Wagen schlug auf, beim Aufprall ergab sich eine Stichflamme, die den ganzen Wagen in ein also ausglühte. Doch vorher, unmittelbar vorher, wurden die Türen aufgeschleudert und die beiden Passagiere, der Fahrer und sein Beifahrer, flogen, also fielen aus dem Wagen heraus und lagen dann etwas verdutzt in der Morgensonne. Nicht ein Knochen war ihnen gebrochen, nicht mal eine geringere Schürfwunde trugen sie davon, nur ein bisschen ein verdutztes Bewusstsein, nicht beim Verdutzt. So, lasst uns diese Situation studieren. Die Unbeteiligten schienen mit einer größeren Verwundung, also sie wurden getötet, sorry, und diejenigen, die sich eigentlich in einer viel größeren Gefahr befanden, nämlich in dem schlingenden Auto, wurden also trotz all dieser Vorkommnisse kam mit ganz lebendigem Leibe weg. Die Veden würden diesen Fall so erklären: Es war das Karma der Familie, das noch nicht manifestierte Karma, an dem Morgen den Einfall zu haben, sich auf dem Nürburgring ein Auto anzuschauen. Und es war das Karma, und dieses Karma manifestierte sich dann in Form, es stand schon fest, dass sie getötet werden würden. Es manifestierte sich dann, als dieser schreckliche Unfall dort geschah. Und es war das Karma der Autofahrer, dass sie eben trotz dieser Gefahrenmomente nicht oder heil mit dem Leben wegkommen würden. Das das ist die besondere, so, wie soll ich mich ausdrücken, Erklärung der Vedas. Unsere abendländische Philosophie kann sich nicht ausreichend erklären, wie es kommt, dass Menschen so unterschiedliche Dinge erleben in ihrem Leben, obwohl sie die gleichen Voraussetzungen haben. Es ist schwierig zu erklären, wie Menschen, die die gleichen genetischen Voraussetzungen haben, zum Beispiel in einer Familie, so völlig unterschiedliche Lebensläufe haben. Der eine ist ein Glückspilz und der andere befindet sich so im gesellschaftlichen Mittelmaß die ganze Zeit seines Lebens. So, die Erklärung der Vedas ist da ganz klar und eindeutig. Sie sagen, es liegt daran, dass wir, die Seele, schon vor diesem Leben eine Existenz gehabt haben und dort bestimmte Tätigkeiten ausführen. Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten werden dann in diesem Leben reif. Alles, was ich also erlebe, sind nichts anderes als reife Früchte meiner Karma-Saat, die ich im letzten Leben gemacht habe. Lasst uns jetzt also zurückgehen zu unserem Hauptgedanken, der Inspiration. Wir mögen Wünsche haben und um eine Inspiration, auf eine Inspiration angewiesen sein, aber wenn es nicht unser Karma ist, das heißt, wenn unsere Tätigkeiten, die wir vorher ausgeführt haben, einen bestimmten Riegel in unserem Leben vorgeschoben haben, werden diese Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Die Überseele erfüllt mit anderen Wünschen, mit anderen Worten, die Wünsche der bedingten Seelen entsprechend der Karma-Gesetze, die ziemlich legalistic, wie sagt man, gesetzesmäßig geschehen. Nicht, da ist kaum Raum. Wenn es Rons Karma ist und er wünscht sich, ein bedeutender Philosoph zu werden, wird die Überseele es gewähren. Wenn es Rons Karma jedoch nicht ist und er in seinem letzten Leben sich hauptsächlich mit Sport, Spiel und Spannung beschäftigt hat, er wird es nicht zu dieser Möglichkeit kommen, auch wenn er sich total das wünscht. So, wir haben uns jetzt bisher in meiner Vorlesung mit dem materiellen Leben und der Inspiration im materiellen Leben befasst, die entsprechend des Karmas stattfindet, entsprechend meiner vorangegangenen Tätigkeiten. Ich hatte ein Beispiel für Karma gesagt, was sehr extrem ist, was aber nur darauf hindeuten sollte, dass es Gesetzmäßigkeiten in unserem Leben gibt, die auf wundersame Art und Weise sich durchsetzen und gültig werden. Ich möchte jetzt jedoch über das spirituelle Leben sprechen und sagen, wie und unter welchen Umständen Inspiration dort zustande kommen. Im materiellen Leben haben die Menschen keine bewusste Verbindung mit der Überseele. Ich glaube, wir alle wissen wohl von dieser inneren Stimme, die uns manchmal geleitet hat, aber wir haben keine bewusste Beziehung. Mit der inneren Stimme meine ich jetzt zum Beispiel so etwas, wenn ihr irgendwo spazieren geht und plötzlich diese innere Stimme vermutet, also hört, geh hier, denn da entdeckst du einen interessanten Waldweg und eine romantische Felsschlucht. Nicht? Das kommt manchmal und man geht dann und sieht dann das. Oder plötzlich, wenn man mit Menschen zu tun hat, kommt diese innere Stimme und die sagt einem, sieht so angenehm aus, diese Person, aber dahinter ist ein Ego-Vulkan, nicht? Vorsicht, das explodiert in jeder Sekunde, möglicherweise. So, diese Stimme tut sich sehr selten, wenn man sie zuhört, dann sehr selten ist da eine Täuschung. Ich glaube, ihr wisst, was ihr meint. was ich meine. Das ist bestimmt, was ihr meint. Aber diese Art von innere Stimme, die einen niemals trügt, die man eben als, von der diese Inspiration kommt, von der ich anfangs gesprochen habe. So, jeder weiß davon, aber die wenigsten von uns haben eine bewusste Beziehung zu dieser Quelle der Inspiration. Es ist jedoch möglich durch spirituelles Leben. Und es ist von entscheidender Wichtigkeit in unserem spirituellen Leben, diese Beziehung auch, oder Verbindung will ich mal sagen, zu dieser Inspirationsquelle freizulegen. Denn wenn wir eine bewusste Verbindung zu der, ich will es jetzt mal unpersönlich ausdrücken, kosmischen Intelligenz haben und dem kosmischen Gesetzesgeber und Gesetzesdurchmacher, dann wird das total interessant werden in unserem Leben. Ich hatte vor anderthalb Wochen eine Begegnung in Belgrad mit einem der Theaterdirektoren des serbischen Theaters, also Volkstheater oder Staatstheater, oder wie, ich weiß jetzt nicht genau. Und wir saßen in seiner Wohnung und er sagte mir: Eins verstehe ich nicht in meinem Leben. Mein Sohn, der ein Schauspieler ist, meine Frau und auch mein jüngstes Töchterlein, sind alle wahnsinnig interessiert am spirituellen Leben. Und aufgrund dessen hat sich unser Haushalt geändert. Ich kriege Wurst nur noch außerhalb meines eigenen Hauses zu essen. Ja, habe ich ihm gesagt. Folgendes: auf der Bühne Ihres Lebens ist ein Intendant tätig, den Sie noch nicht kennen, der alles arrangiert im Augenblick. Da Sie aber jedoch keine Verbindung zu ihm haben, können Sie das Spiel Ihres Lebens wenig oder gar nicht verstehen und tappen deswegen im Dunkeln. Wollen Sie nicht diesen Regisseur kennenlernen? Ich schaute mich so ein bisschen an, weil ich ein bisschen privat war, was ich da sagte. Am Ende dann nach dem Gespräch, es war ein sehr schönes Gespräch, schüttelte er mir die Hand und sagte sich: Sie haben mir da so einen Punkt gegeben. Also, ich würde sehr gerne diesen Regisseur kennenlernen. Ja, dachte ich. Der Gita gibt er sich zu erkennen. Er sagt, unter meiner Führung wirkt die gesamte materielle Manifestation. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, werde ich ein bisschen darüber erzählen, wie Sie ihn kennenlernen können. Zunächst einmal möchte ich Sie jedoch im Fett Ihrer eigenen Neugierde schmoren lassen. Es ist wichtig, dass es ein bisschen intensiver wird bei Ihnen, der Wunsch. Mal sehen. So, hier kommt jetzt die, erklärt jetzt Krishna, wie er Inspiration auf dem spirituellen Weg gibt für jemanden, der spirituellen Pfad gehen möchte. Ich sage mal in Sanskrit, dass ihr das in der Ursprungssprache auch hören könnt. Tesham satata yuktanam vajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam lenamam upayantite. Denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Um ihnen besondere Gunst zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Für diejenigen von euch, die gerne lesen und Themen selber ergründen, das ist im 10. Kapitel, Text 10, dieses Zitat und Text 11. So, dieses spirituelle Inspiration steht also jedem offen, der auf besondere Art und Weise voranschreiten möchte im spirituellen Leben und eine direkte Führung von dieser Inspirationsquelle bekommt, um eben Gott kennenzulernen, den unsichtbaren Intendanten unseres Lebens. Ich möchte euch jetzt noch einen Text vorlesen, aus dem hervorgeht, wie sich jemand fühlt, der diese spirituelle Inspiration hat. Ihr möchtet euch manchmal nach Inspiration sehen, aber nicht genau wissen, was ist denn das Feeling, was man dann hat, das Gefühl. Es wird sehr nice hier ausgedrückt von Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj ist ein Prinz, kann man sagen, der in verhältnismäßig jungen Jahren in den Dschungel Nordindiens verschwand und lange Zeit von der Bildfläche der Politik weg war. Als er aus dem Wald herauskam, leuchtete er mit einer unglaublichen spirituellen Kraft, ungefähr so wie Buddha, nachdem der Erleuchtung erlangt hatte. Und sein Vater, der vorher nicht gewillt war, ihm regieren zu lassen, da gab es so politische Intrigen, war sehr begeistert und holte ihn dann, begrüßte ihn mit einem Elefanten, einem Riesenelefanten, und brachte ihn in die Stadt, wo er verehrt wurde, als eine selbstverwirklichte Seele. Dhruva Maharaj hatte im Dschungel, fernab von der Zivilisation, tatsächlich etwas sehr Erstaunliches erlebt. Er hatte eine spirituelle Inspiration erhalten, die ihn völlig transformierte. Krishna war nämlich eben erschienen, nachdem er sich seine Zeit in der Meditation dafür qualifiziert hatte. Und Dhruva Maharaj hatte in dem Zeitpunkt etwas gesagt, wo er seine Gefühle ausdrückte und auch seine, sagen wir mal, seinen jetzigen Zustand. Er sagte: mein lieber Herr, du bist allmächtig. Nachdem du in mich eingegangen bist, hast du all meine schlafenden Sinne belebt. Meine Hände, meine Beine, die Ohren, den Tastsinn, die Lebenskraft und ganz besonders meine Sprachgewalt. Er sagt also, er ist so belebt, dass diese Belebung ihn erweckt hat zu einem neuen Leben. Seine Hände, seine Beine, seine Ohren und alles ist also in den Flammen der Inspiration. Diese Inspiration oder diese Kraft, die ein Inspirierter verspürt, kommt zustande dadurch, dass man von einer spirituellen Energie erfasst wird, einer spirituellen Kraft. Stellt euch bitte einmal ein Kassettenrekorder vor. Der schläft, wenn man das so sagen möchte, oder ruht, nichts kommt aus ihm hervor, solange er nicht mit der Elektrizität verbunden ist. In dem Augenblick jedoch, wo der Stöpsel oder der Stecker in die Dose da reingeht, in die Steckdose, in dem Augenblick setzt sich eine Mechanik in Gang, die bisher geschlafen hat. Der Tonkopf tastet das Magnetband ab und plötzlich hören wir russische Volksmusik herumkrachen. So ist es auch mit uns. Wir haben schlafende Fähigkeiten als ewige spirituelle Seele. Solange wir jedoch nicht von einer anderen Energie berührt werden, bleiben die schlafen. Und wir führen dann eben ein stereotypes, materielles Leben. Die Gita spricht hier von sehr schön, er sagt, Avritam Jnanam Etina, das ursprüngliche Wissen, das ursprüngliche Vermögen des Lebewesens ist bedeckt. Könnt euch das vorstellen wie ein Feuer, ein schwelendes Feuer, was von einer nassen Decke bedeckt ist. Die Kraft des Feuers kommt nicht zum Vorschein, solange diese Bedeckung noch da ist. So ist auch unser Wissen und unsere spirituelle Kraft im materiellen Dasein bedeckt. Sie kann jedoch frei gemacht werden, durch die spirituelle Energie oder die Bhakti Shakti. Diese elektrische Energie ist etwas sehr, ist etwas Materielles, seine materielle Kraft, die spirituelle Kraft oder Bhakti Shakti hat zwei fantastische Auswirkungen. Zunächst einmal Kladini Shakti, Shakti kennt ihr bestimmt alle. Mensch, hast du aber eine Shakti in dir verborgen, sagen wir bestimmt manchmal, wenn ich zu einem Schlafen bin. Es gibt die Kladini Shakti und die Samvit Shakti. Kladini heißt so viel wie Glückseligkeit und Samvit bedeutet so viel wie Wissen. Jemand, der von der spirituellen Energie erfasst wird, hat diese spirituelle Kraft und dieses spirituelle Wissen. Nun macht man Fragen, wie steht es denn jetzt mit dem Karma für einen Menschen, der im spirituellen Leben, sagen wir mal, eine Inspiration hat und von der spirituellen Energie erfasst wird. Bewegt er sich ebenfalls noch in seinen Grenzen? Wir hatten gesprochen, wie es im Materialleben der Fall ist, dass man einen Wunsch hat und vielleicht diesen Wunsch nachgeht, aber doch immer noch in den Grenzen seines Karmas bleibt, welches man nicht verändern kann. Ich mache den großen Wunsch habe, in einer dreifachen Salto Mortale zur Bewunderung der Schwimmhallenbenutzer da in das Wasser rein zu jumpen, aber das macht nicht klappen, ich mache Ausrutschen oder sonst was erleben auf dem Sprungbrett, wenn es mein Karma nicht ist. So, wie ist es mit einem Menschen, der, wie soll ich mich ausdrücken, im spirituellen Leben Wünschen nachgeht und auch diese spirituelle Inspiration bekommt aus dem Herzen? Kann der sich alle Wünsche erfüllen? Eine sehr interessante Frage. Man könnte hier eine zweite Vorlesung haben und da würdet ihr alle, sagen wir mal, hungrig bleiben. Wir wollen das deswegen nicht machen. Ich möchte kurz sagen, dass dass im spirituellen Leben ein Wunsch immer in Erfüllung geht. Und das ist der wichtigste
Idee.
Ein Wunsch immer in Erfüllung geht. Und das ist der wichtigste Wunsch, zu dem wir als ewige Seelen tätig sind. Also fähig sind. Nämlich den Kreislauf von Geburt und Tod zu durchbrechen und in unsere ewige spirituelle Heimat, wenn ihr so wollt, zurückzugehen. Dieser Wunsch wird immer erfüllt im spirituellen Leben. Es mag so sein, dass ich im spirituellen Leben, sagen wir einmal, vielleicht den Wunsch habe, ich möchte unbedingt ein erfolgreicher Bergkletterer werden, der dann auf dem höchsten Gipfel der Welt verkündet, ich bin hochgekraxelt, weil ich Hare Krishna chante. Ich folge meinem Beispiel gefallene Menschheit. Nicht nur mögen so einen verrückten Wunsch haben. Gibt es alles oder hat es alles schon gegeben, vielleicht nicht in dieser Ausformung, aber und es mag uns nicht erfüllt werden. Doch es ist in jedem Fall auch so, dass wir sehr oft im spirituellen Leben erfahren, wie unser Karma nachlässt und plötzlich sogar verschwindet. In dem alten Werk Brahma Sanghita heißt es, Yastvinda Gopama Adavindra Mahoswa Karma, wie es in Deutsch sagt, jedes Lebewesen, ob es das kleine Insekt ist oder ein großer König, ist gebunden durch sein Karma, durch seine vorangegangenen Tätigkeiten. Doch die Bande des Karmas, Bandhanu Rupa, werden aufgelöst für jemanden, der sich ernsthaft auf dem spirituellen Pfad beschäftigt. Wir haben das alle schon gemerkt. Also ich möchte immer mein Beispiel geben, nicht weil ich ein arroganter, also maßlos arrogant bin, sondern weil es mich total überzeugt hat. Ich war lag einmal mit großen Schmerzen auf dem Boden einer Klinik. Ich war während der Untersuchung so von Schmerzen überwältigt worden, dass ich mein ganzer Körper zusammenzog wie ein Gummiband und vom Operationstisch runtersprang. Und ich wusste in dem Augenblick, bevor ich in Ohnmacht fiel, das könnte jetzt dein karmisches Ende sein. Ich war nämlich durch Horoskope zwischen 30 und 35 sterben würde. Und das sah ganz danach aus auf dem Boden der Klinik. Es war also unverschämt schmerzvoll. Und es war eine Operation nach der Operation. Ich war schon also fertig nach der ersten Operation, musste jetzt ein zweites Mal. Und das Messer, dachten jedenfalls die, oder das war die Ansicht der Chirurgen. So, ich weiß in dieser Zeit, dass ich mich einfach jetzt gefragt hatte, mal sehen, ob ich jetzt sterben werde. Und wie ihr seht, ich lebe hier noch etwas. Das Karma, davon bin ich fest überzeugt, was ich damals hätte bekommen müssen, war gelöst worden durch die Ausübung des Wörternpfades. Gut, ich möchte jetzt all das zusammenziehen, was ich gesagt habe. Bisher ist es vielleicht für manche meiner Zuhörer noch wie ein unverständliches, abstraktes Gemälde aus, was ich heute präsentiert habe. Wir sprachen heute über Inspiration und sagten, dass eine Inspiration sich durch zwei Merkmale auszeichnet, nämlich, dass da etwas plötzlich auf uns zufällt, was von einer Quelle kommt, die nicht in uns selber liegt und die auch Information hat, eine Inspiration, die wir selber bis dato nicht hatten. Ich sprach dann vom spirituellen Leben, wo es möglich ist, eine direkte Beziehung zu dieser Informationsquelle herbeizuführen, nämlich zu der Überseele, die im Herzen gegenwärtig ist, und sprachen dafür, dass diese Überseele, die praktisch der kosmische Direktor des universalen Geschehens ist, die Macht hat, die Umstände so zu arrangieren, dass wir aus unseren Grenzen heraus, unseren karmischen Grenzen heraus, den spirituellen Pfad antreten können. Ich möchte euch alle bitten, euch auf diesen spirituellen Pfad zu begeben und das selber herauszufinden. Ich möchte insbesondere auch vielleicht zwei Drittel meiner Zuhörerschaft inspirieren, heute Abend sich Gedanken zu machen um das Thema der Inspiration. Seid ihr eigentlich inspiriert genug, um, sagen wir mal, den zahlreichen Verstrickungen des materiellen Lebens zu entgehen. Habt ihr eine spirituelle Inspiration in euch, die euch trägt und über die Grenzen eurer Probleme hinweg trägt? Habt ihr diese Verbindung, verspürt ihr diese Verbindung zu der Überseele, der Quelle der Inspiration? Oder ist da eine Mauer dazwischen geraten? Das sind kritische Fragen, die wir uns alle stellen müssen auf dem spirituellen Weg. Es reicht nicht aus, theoretisch oder philosophisch zu verstehen, dass eine Inspiration sehr machtvoll ist und uns abholen kann aus unserer Bedingtheit. Es ist wichtig, dass wir das in unserem Leben integrieren und inspirierte Transzendentalisten werden, die ständig die Führung der Überseele verspüren in ihrem Leben. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es gibt praktisch nur eine Mauer, die wir zwischen der Überseele und uns selber abreißen müssen. Das ist der Stolz, der aus der materiellen Identifizierung der Seele mit dem Körper herauskommt. solange wir diese Mauer, die noch stärker ist als die Berliner Mauer, nicht abgerissen haben, wird es für uns nicht so leicht möglich sein, Inspiration zu erhalten, die uns eben aus unseren Grenzen hinwegtragen. Dann werden wir zur Überseele nur diese gesetzmäßige Beziehung haben, nämlich dass wir entsprechend unseres Karmas Einfälle haben und Dinge tun. Und das ist ja, das nennt sich materielles Leben. Im spirituellen Leben ist es möglich, ist es absolut wichtig, dass wir eine Beziehung, eine bewusste Beziehung zu dieser Inspirationsquelle herstellen und dann entsprechend und dann den engen Kreis unseres Karmas verlassen. So, Hare Krishna, hier bin ich an ein natürliches Ende angekommen. Ich hoffe, dass ich verständlich war für alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen heute. Habt ihr zu den angesprochenen Themen noch irgendwelche Fragen, die euch bewegen? Ja, ich sehe eine. Bitte. Gut. Es wird von der, ich will das für die kassettenhörende Nachwelt wiederholen, die Frage, es wird von der Überseele gesprochen, warum nicht nur von der Seele? Die Seele, das sind wir selber, und die Überseele, das ist Gott im Herzen. In der materiellen Welt begleitet die Überseele, die individuelle Seele, muss man voneinander trennen, auf den Wegen des Lebens. Es gibt sogar, es gibt einen Text, einen wunderschönen Text aus der Gita. Ishvara Sarvabhutanam Hridayam Arjuna Tishtati. Das heißt, ich weile, das heißt so, die Seele ist auf diesem Körper wie aus, auf einer Maschine aus materieller Energie, also auf einem Auto. Und ich weile im Herzen mit der Seele zusammen, von mir und lenke die Wege aller Wesen. Also Krishna, der in dieser Form als Überseele im Herzen eines jeden gegenwärtig ist, ist getrennt von der individuellen Seele und lenkt die, sozusagen wie ein Beifahrer, so kannst du dir das vorstellen. Aber nicht irgend so ein unwissender Beifahrer, sondern es ist ein kosmischer Beifahrer, der die Wege aller lenkt. So weiter. Ich hab einen weltlichen Vater, der ist eines der Bundesbahndirektoren gewesen, Bezirksbereich Hannover, Braunschweig, Hamburg. Und ich wollte ihm einmal die Funktion der Überseele klar machen mit einem Beispiel aus seinem Alltagsleben und sagte ihm Folgendes: Wenn ihr euch so einen Bahnhof vorstellt, da gibt es eine unglaublich anstrengende Koordination, die nötig ist, nämlich auf welches Gleis kommen die einfahrenden Züge und wie kommen die aus dem Bahnhof heraus. Die Weichen werden da also alle beobachtet von einer Zentrale, die das alles überschaut, und dann werden die richtig gestellt, und wenn es nicht richtig gestellt wird, wenn der da betrunken ist oder der Computer einen Bug hat, also einen Fehler hat, dann kommt es zu schweren Kollisionen. So, ja, das stimmt so und das stimmt das. Ist so, aber dann haben wir ja unsere Computer heutzutage, die das überwachen. Da habe ich meinem Vater gesagt, nun stell dir mal vor, wir alle sind wie Züge, die auf den Gleisen unseres Lebens fahren. Die Koordination, die nötig ist, um das ganze materielle Universum mit so vielen Lebewesen zu koordinieren, diese Koordination wird übernommen, nicht von einem Computer, sondern von einer kosmischen Intelligenz, und das ist die Überseele, die Kosmos überall gegenwärtig ist, aber auch im Herzen. Soll ich Ihnen das erzählen? Dann hat er gesagt, toll.
Das ist so die Überseele. Wenn du mehr über die Überseele erfahren willst, und ich finde, das ist ein hochinteressantes und auch brisantes Thema, das heißt, also, wenn es so etwas gibt wie eine kosmische Intelligenz, dann möchte ich dir also ein bestimmtes Kapitel aus der Gita ans Herz legen. Sofort. 13. glaube ich, oder? Ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen. Mal hier sehen, ich bin ja auch nicht so Gita-fest im Augenblick. Doch, das 13. Die höchste Wahrheit existiert innerhalb und außerhalb aller Lebewesen. Die sich bewegenden und die sich nicht bewegenden. Obwohl die Überseele unter allen Wesen aufgeteilt zu sein scheint, ist sie niemals geteilt. Sie ist in ihrer Existenz eins. Und dieser Text muss da noch hin. Sie ist die Lichtquelle in allen Leuchtkörpern. Sie befindet sich jenseits der Dunkelheit der Materie und ist unmanifestiert. Sie ist das Wissen. Sie ist der Gegenstand des Wissens und sie ist das Ziel des Wissens. Sie befindet sich im Herzen eines jeden. Sehr schöne Frage. Habt ihr noch eine andere Frage?
Ja, Sie haben gesagt, dass man aus der Bedingtheit herauskommen kann.
Ja.
Aber meine Ansicht dachte, das ist nur Leben oder das chronische Leben.
Du hast gesagt, dass es möglich ist, aus der Bedingtheit rauszukommen.
Nein.
Nee, ich wiederhole das jetzt für die kassettenhörende Nachwelt, deine Frage.
Nee, ich meinte, Sie haben das gesagt, dass es möglich ist, aber ich denke...
Ja, 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 meine ich auch. Sie haben gesagt, also namens Satchinanda Swami, dass es möglich ist, die Bedingtheit zu lösen, ich aber... kommt manchmal vor, also mir passiert das auch manchmal. Ich aber meine, man kann nur nach dem Tode die Bedingtheit lösen. Es kommt darauf an, was du unter Bedingtheit verstehst. Natürlich ist es so, dass wir zu den Lebzeiten an die Gesetze der materiellen Natur gebunden sind. Zum Beispiel, auch wenn du zum spirituellen Leben kommst, kannst du nicht plötzlich im eleganten Gleitflug aus dem 5. Stockwerk auf dem Boden gleiten und somit dieses mühsame Treppensteigen vermeiden. Man ist gebunden an Gravitationsgesetze und dergleichen mehr. Es gibt andere Bedingtheiten, die jetzt gar nicht mal so poetisch sind, wie die eben genannte, die immer da sind, solange ein materieller Körper da ist. Krankheit zum Beispiel, Alter. Selbst wenn man die Superverjüngungspille aus dem Jungquell Esobrunnen nimmt, dann wird man doch irgendwann mal älter. Nicht so. Aber mit Bedingtheit meine ich jetzt etwas, was noch mehr ist als nur dieses manifestierte Karma. Du sprichst von dem Körper, oder der Körper, von dem wird gesprochen, als etwas Manifestiertes, ein sichtbar zu Augen tretende Sache. Es gibt das Ganze, was nicht sichtbar ist, was in jedem von uns drin ist, als Karma-Saat, was uns bedingt. Ich möchte jetzt ein Beispiel geben. Stell dir mal vor, einer von unseren Gästen macht der zukünftige Präsident von Deutschland sein. Ist noch nicht manifestiert. Aber es kann sein, oder vielleicht haben wir hier den absoluten Meuchelmörder, das ist auch noch nicht manifestiert, aber vielleicht in drei Jahren, da entlädt sich die ganze Verklemmtheit seiner verkorksten Kindheit und er bringt also 30 Taxifahrerinnen um. Nicht so, noch nicht manifestierte Karma, was sich erst im Laufe der Zeit manifestiert. Und das ist genau das, was durch das spirituelle Leben verändert wird. Ich möchte vermeiden, dass du das nur als eine optimistische Behauptung siehst. Ist dir schon mal aufgefallen, Menschen, die im spirituellen Leben verankert sind, sind also total anders. Ich bin wirklich sicher, wenn meine Freunde von früher mich treffen, sind jedes Mal total hippelig, sagt man in Hamburg, weil sie einen ganz anderen Menschen vor sich finden, als den sie kennen. Nicht, da hat sich etwas verändert, eine Zukunft ist anders gestaltet worden. Wir sind praktisch aus der vorherbestimmten, im spirituellen Leben kommt man oder verändert man das nicht manifestierte Karma, das was in der Zukunft noch kommen wird. Und so entwickeln sich dann Menschen im spirituellen Leben auf eine Weise, die noch materiell überhaupt nicht möglich war, sein würde. Du hast also recht, wenn du sagst, dass auch im spirituellen Leben behält jemand seinen materiellen Körper, der an bestimmte Gesetzmäßigkeiten gebunden ist und er ist somit bedingt. Aber das, was ich meine, ist mehr das, was noch nicht manifestiert ist. Und dann auch der Geist und der Charakter. Auch der wird unglaublich verändert. Ich sehe zum Beispiel, wie sich Menschen im spirituellen Leben, die reagieren ganz und gar anders in einer Situation, in der sie vor dem spirituellen Leben noch völlig anders reagiert hätten. Zum Beispiel was die Kontrolle des Zornes betrifft oder die Kontrolle von Lust oder Neid oder diese Dinge. Die haben ganz anderes, die haben plötzlich ein Handwerkszeug in den Händen, das ein ganz anderes, wenn es angewandt wird, das ein ganz anderes Persönlichkeitsbild ergibt als davor. Der Fall war. Gut. Ich sehe noch zwei Hände, aber auch die skandalös späte Zeit. Wir haben 9.30 Uhr. Ich würde fast vorschlagen, Bhakti Devi, du bist ja morgen unter Umständen schon früh auf und um 7 Uhr dabei. Und was deine Frage betrifft, würde ich sagen, bitte lass uns die in einem persönlichen Gespräch klären, mit den Bodhis. Denn wenn wir jetzt zu spät in den Abend hineingehen, kommt es zu spät mit dem Festmahl und die Pantomime könnt ihr dann nicht sehen. Darf ich mal fragen, ist das Festmahl fertig? Ja, Malati? Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier ein natürliches Ende einlegen. Vielen herzlichen Dank für die für euer geduldiges Zuhören. Alles Gute für euren eigenen spirituellen Pfad. Möglichst viele Inspirationen, ne, dass das gut vorangeht im Leben. Wenn ihr kommen möchtet, morgen um 7 Uhr haben wir noch eine Vorlesung hier in unserem schönen Tempel. Wir werden jetzt unser Freitagsfest mal zu uns nehmen. Wir machen das Goloka Eshwara, das erklär uns bitte, wie wir das machen sollen.